Ein herzliches Shalom noch einmal. Ich möchte Sie nochmal aufs Herzlichste begrüßen und Ihnen danken für die Zeit, die Sie gefunden haben, um an dieser sehr, sehr wichtigen Begegnung teilzunehmen. Diese Initiative, die ich persönlich als sehr bedeutsam empfinde, heißt TJC2 und bedeutet eigentlich so viel wie auf dem Weg zum zweiten Jerusalemer Konzil. Damit ist eigentlich zum Ausdruck gebracht, dass das erste Konzil mit der Zeit doch gescheitert ist. Und man möchte sich hin zum zweiten Konzil bewegen. Das Ziel des Ganzen, ich erkläre das gleich noch einmal in ein paar Worten, ist, dass man eine Einheit anstrebt zwischen nicht-jüdischen Christen, die an den Messias Jesus glauben, und den messianischen Juden, die als Juden auf eine jüdische Art und Weise an diesen Messias Jesus glauben. Wir sind eins in ihm und wir sollten das anstreben und dabei unsere Identität bewahren und einander ermutigen. Das erste Jerusalemer Konzil, darüber lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 15. Dort ist die Situation die folgende, dass Shaul, Paulus, durch das Römische Reich fährt und allen Menschen dort von diesem Messias Jesus erzählt. Und viele kommen zum Glauben. Hinterher fahren eine ganze Reihe von jüdischen Gläubigen, die diesen Menschen erzählen, man müsse sich eigentlich erstmal beschneiden, um dann überhaupt an diesen jüdischen Messias, König Israels, Retter der Welt, Jesus, glauben zu dürfen. Dazu wird dann in Jerusalem ein Konzil, ein Treffen der Aposteln zusammengerufen, um diese Fragestellung zu diskutieren. Es kommt zu einem sehr, sehr interessanten Austausch. Die Idee, dass Nichtjuden sich erstmal beschneiden sollten, um dann an den jüdischen Messias Jesus zu glauben, macht eigentlich sehr viel Sinn. Das war genauso zuvor, wenn irgendjemand an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glauben wollte, müsste er eigentlich Teil von dem Volk Israels werden. Das ist doch ganz, ganz genau, was wir im Buch Ruth lesen. Dein Volk ist mein Volk und erst anschließend dein Gott ist mein Gott. Aber hier passiert etwas Seltsames, etwas Radikales. Eine sehr, sehr progressive Entscheidung wird von den Aposteln getroffen. Die Argumentation, vor allen Dingen von Simon Petrus, ist die folgende. Dass er selber gesehen hat, wie der Heilige Geist Nichtjuden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, gefüllt hat. Cornelius und seine Familie und sowas. Und wahrscheinlich viele andere. Der Heilige Geist macht also keinen Unterschied. Der Heilige Geist füllt Juden, die an Jesus glauben, die bestimmten sind, Nichtjuden, die an Jesus glauben, die von einer ganz anderen Kultur kommen, ohne einen großen Unterschied.
Das heißt, wenn es für den Heiligen Geist keinen Unterschied macht, warum sollen wir Leute, die aus einer ganz anderen Kultur kommen, erstmal zwingen, ihre Kultur aufzugeben, eine andere Identität zu erhalten und erst danach zum Glauben an Jeschua zu kommen? Und die Entscheidung war, dass die Nationen, die zum Glauben an den jüdischen Messias kommen möchten, die können einfach so kommen. Die müssen sich nicht beschneiden, die müssen erstmal nicht Teil von Israel werden, die können einfach so, so wie sie sind, hört auf mit dem Sündigen, aber sonst kommt einfach zu dem, zu Messias, lernt ihn kennen und ihr könnt gerne in eurer Identität verbleiben und das ist gut so. Und wir sind alle eins in ihm. Die Entwicklung war aber folgendermaßen, dass, wie ich in meiner Predigt heute Morgen schon erzählt habe, dass innerhalb der nächsten Jahrhunderte die absolute Mehrheit der Nachfolger von diesem Jeschua nicht Juden waren und immer weiter sich von dem Judentum distanzierten. Zum 5., 6. Jahrhundert hört jegliche Bewegung unter den Juden, die an Jesus glauben, auf. Diese Bewegung wird praktisch erwürgt. Entweder man wird Teil von der christlichen Kirche, die jetzt ganz nicht jüdisch ist und ganz anti-jüdisch gestimmt ist. Das heißt, man glaubt jetzt an Jesus auf eine nicht-jüdische Art und Weise. Der Kalender wird geändert, alles wird geändert und man darf Jude nicht mehr bleiben. Ich meine, die Entwicklung in der Gemeinde durch diese Theologie durch die Ersatztheologie, dass Gott sein Volk ersetzt hat, dass die Juden sich so versündigt haben, dass Gott sie einfach wegwirft und jetzt ein neues Volk hat. Durch diese Theologie kommt der Gedanke, Juden können nicht mehr an Jesus glauben als Juden. Das heißt, dieser Jerusalemer Konzil wird eigentlich vernichtet, das Gegenteil passiert. Es ist nicht nur so, dass Nicht-Juden einfach zum jüdischen Messias kommen können und an ihn glauben können, ohne Juden zu werden, sondern Juden müssen jetzt aufhören, Juden zu werden, um an den jüdischen Messias zu glauben. Und das gilt über die Mehrheit der Kirchengeschichte, über die längste Zeit. In Spanien muss ein Jude, der sich zum Christentum konvertiert, ein Stückchen Schweinefleisch essen. Als ein geistlicher Test, um nur eine Sache zu beweisen. Er ist kein Jude mehr. Als Jude würde er sowas nie tun, aber als Jude kann er auch nicht an Jesus glauben. Als Jude ist er nur der Feind Gottes. Das heißt, er muss aufhören, Jude zu sein. Mit dem Stückchen Schweinfleisch beweist er, dass er es hinter sich gebracht hat. Und jetzt kann er endlich zu unserem Jesus Christus kommen. Das ist, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und erst am Anfang des 20. Jahrhunderts, wo die verschiedensten Aufbrüche passieren, auf den verschiedensten Leveln, in Philosophie, in Wirtschaft, in Politik, in die verschiedensten Emanzipationsbewegungen finden statt, kommt auch ein Rabbi, zum Beispiel wie Josef Rabinowitz, zum Glauben an Jesus, wird nicht Teil Mitglied einer christlichen Gemeinde, sondern bleibt ein Rabbi, geht hin zu seiner Synagoge und sagt, Jesus, Yeshua, ist unser Messias. Sie hören nicht auf, Schabbat zu feiern, sie hören nicht auf, ihre jüdische Identität zu pflegen, ein ganz normales jüdisches Leben zu führen, sondern jetzt kommt noch etwas dazu. Der Messias ist schon gekommen. Das heißt, die messianische Bewegung ist eigentlich etwas sehr Neues und auch etwas Uraltes. Weil wir so neu sind, weil wir so jung sind, ist es eigentlich recht schwierig für uns, irgendwie auf einen Punkt zu kommen, und zu sagen, das ist jetzt die jüdisch-messianische Identität. Wir wissen es selber noch nicht so ganz. Wir experimentieren noch rum. Wir sind 100 Jahre alt. Außer, dass wir 2000 Jahre alt sind. Das heißt, wir versuchen unsere Identität nicht nur zu bewahren, sondern zu definieren. Die Bewegung, die messianische Bewegung in Deutschland, ist erst 20 Jahre alt. Wir sind sehr jung. Okay? Das heißt, es wird ein bisschen schwierig sein, das Ganze irgendwie zu besprechen, diese Identität, welche Identität, wer definiert sie. Und wir können öfters auch nicht irgendwie einander zustimmen, wer denn nun Recht hat und wie wir das Ganze ausleben und so weiter und so fort. Es ist auch die Herausforderung heute, ist, dass ich über eine Identität sprechen werde, die mir nahe ist, aber wahrscheinlich eher fremd für Sie erscheint. Und wenn man über eine fremde Identität spricht, ist es nicht immer leicht, das irgendwie zu verstehen, nachzuvollziehen. Das ist ein weiterer Hindernis. Es ist auch so, dass die messianischen Juden nicht nur unter sich in Deutschland zum Beispiel unterschiedlich sind, sondern in der ganzen Welt. Und die messianischen Juden in Israel, die sehen ganz anders aus öfters als die messianischen Juden in Deutschland. Und in Israel machen die irgendwie viel weniger Traditionen öfters als in Deutschland oder in Amerika, als außerhalb von Israel. Es gibt ja verschiedene Gründe. Das heißt, wenn ich die messianische Identität heute versuchen werde zu beschreiben, werde ich nicht alle beschreiben können. Alle messianischen Juden werden sich nicht unter dieser Identität wiederfinden. Und deshalb gibt es keine umfassende Behandlung. Mit anderen Worten, ich kann nur ein paar Stichworte zu diesem Thema der messianisch-jüdischen Identität nennen und es ein wenig besprechen. Und zwar drei Stichworte bzw. drei Hauptthemen, die sehr, sehr wichtig sind. Wahrscheinlich für die meisten messianischen Juden sein. Okay, also, das war eine schwierige Einleitung, sorry. Zu dem Thema unsere Identität jetzt aus der messianischen Perspektive betrachtet. Was sind wir? Wer sind wir? Unsere messianische Identität unter drei Themen. Einmal unser Bewusstsein, unser Inneres, unsere innere Besinnung, dass wir ein Teil vom Volk Israel sind. Zweitens unser praktisches jüdisches Leben. Und drittens die Beziehung zum jüdischen Messias Yeshua, natürlich. Und dann zum Schluss ein paar Herausforderungen für die Einheit mit Yeshua-Nachfolgern aus den Nationen. Okay, also unsere Identität hat diese denke ich mal, diese drei Hauptthemen. Das erste Thema der messianisch-jüdischen Identität. Wer wir sind, was wir sind, was wichtig für uns ist, ist folgendes, dass wir ein Teil des Volkes Israel sind. Das ist fundamental. Wenn das nicht da ist, bist du kein messianischer Jude. Was ist Israel? Was sind die Juden? Ist eine relativ schwierige Frage. Man könnte sagen, es ist eine Religion, das Judentum. Problem nur, dass sehr viele Juden damit nichts zu tun haben. Entweder Atheisten sind, eine ganz andere Religion pflegen und trotzdem Juden sind. Es ist keine Religion. Ist es vielleicht eine Nation? Ja. Außer, wir leben nicht in einem Land und sprechen nicht alle Hebräisch. Ich weiß nicht, ob das richtig klingt, aber wahrscheinlich die meisten Juden sprechen kein Hebräisch. Und erst seit 2013, lebt die größte Anzahl von Juden in Israel. Davor war es Amerika. Eine Nation? Ist schwierig. Vielleicht eine ethnische Gruppe. Aber wie gesagt, wir sprechen verschiedene Sprachen. Und unsere Kultur unterscheidet sich mit unserer Geografie, wo wir leben. Deutsche Juden, russische Juden in Deutschland, amerikanische Juden, israelische Juden. Die Kultur ist anders und doch sind wir alle Juden. Der Rabbi Adin Steinsalz hat folgende sehr gute Beobachtung gemacht. Er hat gesagt, dass im Alten Testament, im Tanach, Israel sehr oft als die Kinder Israels bezeichnet werden. Die Kinder Israels. Abraham, Isaak, Jakob. Jakob bekommt den Namen Israel, wir sind seine Kids. Das heißt, es ist eine Familie. Eine sehr eigenartige Familie, eine sehr zerstreute Familie, eine riesengroße Familie, zerstritten, aber eine Familie. Einige werden in diese Familie adoptiert, die eigentlich davor nicht zur Familie gehört haben. Andere gehören zu dieser Familie durch einfach Geburt. Was für die messianische Bewegung sehr wichtig ist, für die messianische Identität, ist, dass wir uns als ein Teil von dieser Familie verstehen. Ich spreche hier nicht nur von Sympathie, von Beistand, von Solidarität, von Präferenz, Vorliebe, wie auch immer, gegenüber Israel, das auch, aber noch viel mehr. Wir sind wirklich Teil von diesem Volk. Und theologisch gesehen kommt dann die Frage auf, aber als Christen seid ihr das nicht auch? Seid ihr nicht auch Teil von Israel? Und hier wird es ein bisschen kompliziert. Ich werde es versuchen, ganz kurz zu fassen. Denn man denkt direkt an die Metapher des Ölbaumes bei Paulus. Wir gehören jetzt auch zum Ölbaum. Ölbaum, ein Symbol Israels. Was geht hier vor sich? Ich denke, das ist folgendermaßen, dass, wie ich heute Morgen erklärt habe, wie es die Tora erklärt, Gott hat Abraham dieses Versprechen gegeben, durch ihn ein Volk zu schaffen und durch dieses Volk alle Völker zu segnen. Die Propheten sprechen davon, dass einmal alle Völker diesen Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs anbeten werden und ihn kennen werden. Wir sprechen, Jesaja, Jeremia, die sprechen über eine besondere Erneuerung, die stattfinden wird innerhalb dieser verlorenen Menschheit. Eine Erneuerung, okay? Neuer Himmel, neue Erde, neues Jerusalem, neuer Mensch, sagt Paulus. Es ist ein Prozess, der angefangen hat. Diese Erneuerung hat in Israel angefangen, hat sich in die Nationen ausgebreitet. Das sind die Leute, die Jeschua annehmen, die deren Sünden weggewaschen worden sind durch sein Opfer, die jetzt Kinder Gottes sind, die eine Erneuerung in ihrem Leben erfahren haben, ein Überrest von Israel und ein Überrest aus den Nationen. Diese Erneuerung wird noch weiter stattfinden, deswegen ist er noch nicht zurück. Ja? Diese Erneuerung ist ein Prozess, der in uns schon begonnen hat, aber es weitet sich aus. Wenn diese Erneuerung abgeschlossen sein wird, wird ganz Israel mit eingeschlossen sein und dann kann man sagen, das ist jetzt diese neue Menschheit, das Volk Gottes oder Israel einfach. Momentan ist es aber so, dass diese Erneuerung nur im Prozess ist, sie ist noch nicht abgeschlossen. Das heißt, wir haben den neuen Menschen, aber wir haben auch den alten Menschen. Wir gehören zu diesem neuen Menschen. Erneuert, neu gemacht durch Jesus. Wir wurden von neu geboren, von oben, von Gott. Das heißt, wir gehören zu diesem Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Aber es gibt das physische Israel. Okay, Paulus spricht davon, dass er selbst, das sind seine physischen Brüder, er spricht davon, dass Juden, die physische nach Fleisch, die Brüder von dem Herrn Jeschua sind. Darüber spreche ich. Die messianischen Juden sind Teil von diesem physischen Volk Israel und man wird Teil in diesem Volk dadurch, dass man in dieser Familie geboren wird. Es gibt natürlich Menschen, die adoptiert werden. Darüber spreche ich jetzt nicht. Menschen, die aus einem oder anderen Grund Jude werden möchten. Bei messianischen Juden ist das so, wir sind Juden. Wir gehören zu dieser Familie. Das ist sehr wichtig für uns. Im Judentum wird unterschieden zwischen geboren Jude nach dem Vater oder nach der Mutter. Jude nach dem Vater ist überhaupt kein Jude im normativen Judentum. Jude nach der Mutter ist hundertprozentiger Jude. Bei messianischen Juden ist das anders, weil das eine Tradition ist. In der Tora ist es eigentlich ausschließlich nach dem Vater. Für uns ist es kein Problem, wenn jemand Jude nach der Mutter ist, aber auch kein Problem, wenn jemand Jude nach dem Vater ist. Das ist unsere Definition, das ist unser Verständnis. Die Schwierigkeit von der Sache, die ich jetzt gerade bespreche, ist, dass es unter Christen diesen Gedanken gibt, dass Gott die Juden einfach mehr liebt als die Nichtjuden. Und es gibt verschiedene Bewegungen sogar unter Christen, die auf einer dieser ganz falschen Theologie basieren, wo man richtig zu diesem Volk auch irgendwie dazugehören möchte. Und man versucht so richtig zu diesem Volk dazuzugehören, weil damit wird irgendwie verbunden, dass Gott mich dann besser lieben wird, mehr lieben wird. Und der Heilige Geist hilft dann oft, nicht wahr? Dann kommt der Heilige Geist und bestätigt, ja, ja, du bist Jude, natürlich. Und dann hat man diese Bestätigung, die niemand jemals widersprechen kann. Der Heilige Geist hat mir gesagt, wer soll widersprechen? Aber die Idee, dieser Wunsch, ich möchte doch so gerne Jude sein, basiert auf dieser Idee, dass Gott die Juden irgendwie mehr liebt. Wenn ich nicht Teil von seinem Volk bin, von Israel, dann habe ich so eine Barriere. Ja, ich komme vielleicht zwar noch in den Himmel, aber ich fahre dann kein Mercedes mehr, vielleicht nur so VW oder sowas. Das ist reiner Unfug. Das ist falsche Theologie. Hier versucht man durch seine Genetik Gottes Gnade zu erwirtschaften. Das wird nicht passieren, liebe Freunde. Man kann seine Gnade nur annehmen, ob Jude oder nicht Jude. Und wir sind alle in unseren Sünden total verloren vor ihm. Also ich möchte das einfach nur so gesagt haben, weil ich spreche hier von unserer messianischen Identität. Für uns ist das wichtig, dass wir Juden sind, aber wir streben nicht irgendwie danach, weil Gott uns mehr lieb hat. Es ist nur, wer wir sind. Jemand versteht sich als Deutscher, jemand versteht sich als Franzose, jemand versteht sich als Jude. Messianische Juden müssen sich als Juden verstehen. Wenn sie keine sind, sind sie keine messianischen Juden. Sie sind vielleicht messianische Heiden, ich weiß nicht, diese Kategorie muss man noch irgendwie besprechen. Das heißt, dass man Jude ist, ist eigentlich keine Wahl. Es ist eine Tatsache. Wenn man ein messianischer Jude ist, muss man ein Jude sein. Und das ist keine Wahl. Man wird geboren als Jude durch Vater, durch Mutter, wie auch immer. Also nicht wie auch immer, Vater oder Mutter. Großvater, ich weiß nicht. Aber eine Wahl gehört auch dazu. Das ist das Interessante. Das ist, wo das Bild komplizierter wird. Es muss auch eine Wahl getroffen werden, dass ich Jude bin, dass ich Jude sein möchte. Denn es gibt eine ganze Reihe von Menschen, und denen bin ich auch begegnet. Sie sind Jude sozusagen durch Vater oder durch Mutter, aber sie sprechen davon in folgenden Worten: Mein Vater war Jude, meine Mutter war Jüdin. Das bedeutet, dieser Mensch selbst hat überhaupt keine Identität als Jude. Nichts, da ist irgendwas passiert, wo diese Identität nicht weitergegeben worden ist. Es gibt eine ganze Menge von solchen Menschen in christlichen Kirchen. Sie sind einfach nur Christen, sie sind keine messianischen Juden. Sie sprechen von sich als ein Mensch mit jüdischem Hintergrund, mit jüdischen Verwandten, aber sie akzeptieren sich nicht als Juden. Noch nicht vielleicht. Sie haben einen Grund, aber sie verstehen sich nicht als Juden. Das heißt, es gehört nicht nur Biologie dazu, sondern es gehört auch das Verständnis, diese Besinnung, dass wir Juden sind, dass wir in direkter Verbindung zu Israel stehen. Und das ist fundamental für messianische Juden. Und dann gibt es noch eine Wahl, die man treffen muss. Und zwar muss man diese Identität, dieses innere Bewusstsein auch irgendwie leben. Es ist nicht nur eine Theorie, Es ist Praxis. Was bedeutet es eigentlich, dass man Jude ist? Man teilt das Leiden seines Volkes, man hat Anteil an der Freude seines Volkes, man unterstützt sein Volk, man ist Teil von seinem Volk. Aber lebe ich einfach als Deutscher oder als Russe und erkläre mir irgendwie in meinem Kopf die ganze Zeit, ich bin Jude, oder wie mache ich das? Es gibt eine jüdische Kultur, es gibt jüdische Traditionen und diese stehen in der Tora geschrieben. Das ist so. Das jüdische Volk, man kann sagen, Gott hat dieses Volk geschaffen, davor gab es nicht. Er hat es geschaffen aus Abraham, der kein Jude war, künstlich geschaffen, kann man sagen. Und er gibt diesem Volk alles, was es braucht, um sein Volk bestehen zu bleiben. Er gibt diesem Volk ein Land und er gibt diesem Volk ein Gesetz. In diesem Gesetz steht geschrieben, was wir essen und was wir nicht essen. Was für uns essbar ist, was wir als unessbar betrachten. Das ist Kultur. Dort steht geschrieben, wie wir unsere Felder besehen. Wie wir das machen, wie wir jenes machen. Wie wir unsere Kleidung tragen und aus welchen Stoffen wir sie machen können. Das ist Kultur. Gott hat uns eine Kultur mitgegeben. Die jüdische Kultur basiert auf der Tora. Naja, also nicht nur, sondern es gibt auch eine ganze Menge von Traditionen, die dazugekommen ist. Für messianische Juden ist die folgende Frage sehr relevant. Also wir als messianische Jude bist du Teil von Israel, du verstehst dich als Teil von Israel und du verstehst dich also als Juden und du lebst das auch in gewisser Weise aus. Aber wie lebst du das aus? Wie viel von der Tora machst du und machst du nur die Tora, also lebst du nur nach der Tora oder auch nach den Traditionen der Rabbiner, die unsere Identität wirklich bewahrt haben. Die jüdische Identität wurde nicht durch russische Juden bewahrt. Russische Juden lebten in der Sowjetzeit unter sehr viel Antisemitismus. Wir wollten keine Juden sein. Es war schon immer ein schreckliches Geheimnis. Es stand in unserem Pass geschrieben, dass wir niemanden zeigen wollten. Wir wurden aus den Unis geworfen, weil wir Juden waren. Und so weiter und so fort. Wir wollten keine Juden sein. Wenn es nach uns ginge, wären wir alle total assimiliert und es gäbe keine russischen Juden mehr. Das Interessante dabei ist, das Einzige, was die russischen Juden als Juden aufrechterhalten hat, war Antisemitismus. Wir wollten es vergessen, aber man hat uns nicht gelassen. Aber die Leute, die unsere oder die jüdische Tradition bewahrt und entwickelt haben, sind orthodoxe Juden, ganz religiöse Juden, die dafür auch sehr viel bezahlt haben, sehr viel gelitten haben, aber der Tradition wahr geblieben sind. Und für messianische Juden gibt es diese Frage, wer macht was, wie viel mache ich? Mache ich die ganze Tora, mache ich nur einen Teil? Warum mache ich nur einen Teil? Mache ich auch einige Traditionen aus den rabbinischen Traditionen? Mache ich sie alle, mache ich sie nicht alle? Und das Kommen des Messias, inwiefern hat der Messias das Gesetz überhaupt verändert? Das ist so diese riesige Frage. Und das Problem ist auch, es gibt eigentlich keine singulare Autorität, um diese Fragen zu beantworten. Das heißt, in dieser messianischen Gemeinde kann es so aussehen und in dieser ganz anders. Es gibt Juden, die Schweinfleisch essen, ohne besondere Schwierigkeiten, was ich als schwierig betrachte. Und es gibt messianische Juden, die auch kein Rindfleisch essen würden, wenn es nicht koscher geschlachtet worden ist. Also, und alles dazwischen. Aber das ist so unsere Identität. Praxis gehört mit dazu. Die Praxis, die hilft uns zu verstehen, wer wir sind. Und die Praxis trägt es auch weiter in die nächste Generation. Für die messianischen Juden ist es sehr wichtig, dass unsere Bewegung nicht nur eine Generation überlebt, sondern dass wir hier etwas sind, was nicht nur 2000 Jahre alt ist, sondern was auch fortbestehen wird. Das kann nur passieren, wenn die nächste Generation ihre Identität verstehen wird. Wenn meine Mädels die Tora kennen, wenn meine Mädels Schabbat feiern, wenn meine Mädels nicht zum Supermarkt gehen am Schabbes, wenn meine Mädels einige Traditionen kennen, wenn sie die Gebete über den Kerzen für Schabbat kennen, wenn sie zu Hanukka Geschenke bekommen, wenn sie zu Purim sich verkleiden, wenn sie teilhaben an ihrer Identität. Alles Äußere wird und wirkt jetzt schon auf sie ein und wird auf sie einwirken, um diese Identität zu verlassen und eine ganz andere Identität anzunehmen, zum Beispiel die deutsche. In Amerika die amerikanische, in Frankreich die französische und so weiter und so fort. Gut. Für den messianischen Juden ist es sehr wichtig, eine Beziehung zum jüdischen Messias zu haben. Man kann kein messianischer Jude sein, ohne an Jeschua zu glauben. Ich würde noch etwas dazu tun, dass es sehr wichtig ist, dass wir die Göttlichkeit des Messias annehmen. Wenn wir das nicht tun, denke ich mal, nach der Schrift sind wir eine Sekte, Irrlehrer. Ich denke, diese Beziehung zu Jeschua, zu dem Messias Israels, muss beinhalten, dass er Anteil hat an der Göttlichkeit des Vaters. Der Messias, der gehört zum jüdischen Volk, wie gesagt, geboren von einem jüdischen Mädel in Israel, aus dem Stamm Judas, aus dem Haus Davids, geboren in Bethlehem, dem Dorf Davids, gelebt in Israel, gestorben in Israel, auferstanden in Israel, in den Himmel gefahren aus Israel, wird zurückkommen nach Israel, alles nach dem jüdischen Propheten, die auf Hebräisch geschrieben haben. Es ist ein jüdisches Buch, ein jüdischer Klassiker, der von dem jüdischen Messias spricht. Es macht sehr viel Sinn für Juden, an diesen Jeschua zu glauben. Dieser Jeschua hat übrigens Schabbat gefeiert. Er hat das Gesetz gehalten. Er selber sagt, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz zu vernichten, sondern um es zu erfüllen. Er hat eine sehr ausgeprägte jüdische Identität. Übrigens, den Norweger, den wir uns oft vorstellen als Jesus, den kann man wirklich vergessen. Er sah nicht wie ein Norweger aus, und wenn wir vielleicht wüssten, wie er aussah, wären wir vielleicht verzweifelt. Sah ganz anders aus, kein Norweger. Und lebte ein ganz ausgeprägtes jüdisches Leben. Und was wir als messianische Juden tun, wir folgen ihm nach. Als Juden, die an den jüdischen Messias Jeschua glauben. Wir machen das nicht exklusiv und halten uns fern von Nichtjuden oder sowas. Darüber geht es ja gar nicht. Diese Bewegung, dieser Jeschua, der hat die Tore geöffnet für alle Völker. Die Propheten haben davon schon gesprochen. Das ist sehr wichtig für uns. Übrigens, wenn wir zu dieser Einheit kommen, ganz kurz noch. Die Realität ist, dass wir eigentlich diese Einheit schon sind. Wir haben diese Einheit schon. Er gibt uns diese Einheit. Wir sind blutsverwandt mit ihnen, in seinem Blut. Wir sind Verwandter, wir haben einen stärkeren Verwandtschaftsgrad als Geschwister in ihm. Und dennoch betet er in Johannes Kapitel 17 für diese Einheit, dass wir wirklich diese Einheit haben. Warum? Wahrscheinlich, weil es so schwierig sein wird. Und es war sehr schwierig. Und es ist sehr schwierig. Wir haben verschiedene Identitäten, verschiedene Kulturen, oft verschiedene Sprachen, manchmal verschiedene Theologien, betrachten die Bibel aus verschiedenen Blickwinkeln. Es gibt sehr viele Gründe, diese Einheit zu sprengen. Aber dennoch, in ihm haben wir diese Einheit. Die einzige Bedingung, die ich wahrscheinlich hinzufügen würde, ist, dass wir alle an denselben Jeschua glauben. Es ist, dass wir alle verstehen, wer dieser Jeschua ist. Jeschua ist nicht Jesus Christus, der die Juden hasst. Es ist wirklich nicht witzig in der Hinsicht, dass es sehr viele Christen gibt, die genau das glauben. Für sie sind die Juden immer noch die Feinde Gottes, die unseren Jesus Christus ermordet haben. Sie glauben an einen anderen Jesus als ich? Ich denke, diese Bedingung, dass wir diese Einheit haben, ist, dass wir an denselben Jeschua glauben. Paulus, Epheser 2,14, das ist die geniale Passage. Ich habe es mir erst vor kurzem wirklich nochmal angesehen und ich habe es irgendwie ganz anders jetzt angeschaut. Er sagt in Vers 14, er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Ja? Aber in den Versen davor, guck mal, was er sagt. Er schreibt an Heiden, er schreibt, deshalb denkt daran, dass ihr eins aus den Nationen, dem Fleisch nach, Unbeschnittenen genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus, ohne Messias wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israel, Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißungen. Ihr hattet keine Hoffnung, wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern war, durch das Blut Christus nahe geworden. Er sagt, ihr hattet nichts damit am Hut, aber es war der jüdische Messias, der Israel gehört, der in den Bündnissen versprochen wird. Es ist ein Produkt Israels. Man kann sagen, Jesus Christus made in Israel. Definitiv, ein Produkt Israels, gehört zu Israel. Ich denke, dieses Verständnis wäre und ist wirklich sehr, sehr wichtig für eine Einheit zwischen Juden und Nichtjuden. Ich denke auch, dass diese Einheit auf gegenseitiger Liebe und Respekt basieren muss. Es geht nicht darum, aus Nichtjuden Juden zu machen oder aus Juden Nichtjuden zu machen, obwohl das immer noch passiert. Darum geht es nicht. Es geht vielmehr um die Identität des anderen zu verstehen und zu respektieren und zu stärken. Dass wir eure Identität als deutsche Christen stärken, dass ihr unsere Identität als messianische Juden stärkt. Noch eine kleine Herausforderung für diese Einheit, deren wir bewusst sein müssen. Hier in Deutschland gibt es eine gewisse Disproportion zwischen messianischen Juden und deutschen Christen. Für einen jeden messianischen Juden bzw. messianisch-jüdischen Leiter gibt es wahrscheinlich Zehntausende deutsche Christen. Das heißt, diese Einheit werden wir wahrscheinlich nicht als persönliche Freundschaft abhandeln können, okay? Kann nicht passieren. Ich bin gut befreundet mit einigen lieben Geschwistern, aber irgendwo hat jeder seine Grenzen, nicht wahr? Das ist nun so. Es ist auch folgendermaßen der Fall, dass es in den messianischen Gemeinden, auch in Deutschland, diese Einheit eigentlich schon gibt. Es gibt sie schon. Es gibt keine messianische Gemeinde, die zu 100% aus Juden besteht, die an Jesus glauben. Gibt es nicht. Das Beste ist vielleicht 50-50. Manchmal ist es 80-20. 80% Nicht-Juden, 20% Juden. Wo man natürlich schon so ein Fragezeichen ziehen muss und sagt, okay, was ist hier los? Aber innerhalb von diesen messianischen Gemeinden gibt es eigentlich schon diese Einheit von Nicht-Juden, die an Jeschua glauben, und Juden, die an Jeschua glauben. Unter den Nicht-Juden gibt es ganz, ganz viele deutsche Christen. Was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass wahrscheinlich wird es nicht der Fall sein, dass wir eine größere Einheit innerhalb der messianischen Gemeinden anstreben können. Wir sind schon fast überrannt. Und übrigens, die messianischen Gemeinden müssen das endlich einsehen. Wenn wir unsere Tore einfach öffnen, für alle, die Interesse haben und kommen möchten, wird diese messianische Bewegung aufhören. Das heißt, wir müssen diese Einheit auf anderen Ebenen suchen. Und es gibt ganz viele Ebenen. Es gibt Privatebenen, also persönliche Freundschaft, Freundschaft zwischen Gemeinden, interregionale Freundschaften bis hin zu internationalen Freundschaften, solche regionale Treffen. Die Einheit wird ja in der Schrift nicht beschrieben, wie genau sie auszuleben ist. Da müssen wir unsere Kreativität bringen und Möglichkeiten finden, diese Einheit zu feiern. Möglichkeiten zu finden, eins zu sein, einander zu stärken. Wir sind alle Nachfolger des Messias, Jeschua. Er hat sein Leben geopfert, um uns reinzuwaschen und seine Familie zu nennen. Wir gehören zu ihm und wir gehören zueinander. Wie das praktisch aussehen soll, wird wahrscheinlich an jedem Ort anders bestimmt. Aber bestimmen müssen wir das gemeinsam. Dankeschön.